Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Georgien hat gewählt, doch am rechtmäßigen Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum, da wird gezweifelt. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Am Abend demonstrierten Zehntausende. Sie forderten eine Wahlwiederholung. Wir sprechen gleich über die Ergebnisse der Wahl und mögliche Folgen für die Kultur. Dann entdecken wir die Malerin Rune Mielz in einer Aachener Ausstellung neu. Wir fragen angesichts zahlreicher prominenter Missbrauchsfälle, was sich eigentlich seit MeToo verändert hat. Und wir erfahren, was der Leiter des Dokumentarfilmfestivals in Leipzig von den Einsparplänen um den Fernsehsender Dreisat hält.
Warum kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, warum kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nicht einfach seinem Auftrag genügen? Und Dreisat ist ein gutes Beispiel für einen Sender, der genau diesem Auftrag weitgehend genügt. Und gerade das soll eingestellt werden, will mir nicht in den Kopf.
Christoph Terhechte, gleich mehr zur heute eröffneten DOC Leipzig. Nur einen Tag nach der Wahl in Georgien sind am Abend Zehntausende in der Hauptstadt Tbilisi auf die Straße gegangen, um gegen das Wahlergebnis zu demonstrieren. Die Regierungspartei Georgischer Traum, die seit 12 Jahren regiert, sie hat mit 54% der Stimmen die Wahl gewonnen. Wir haben darüber hier gestern im Fazit auch schon berichtet. Begleitet wurde diese Wahl von Fälschungsvorwürfen. Die proeuropäische Opposition hat deshalb heute eine Wahlwiederholung unter internationaler Aufsicht gefordert. Frisch zurück aus Georgien kommt der Politikwissenschaftler Bizina Lebanidze. Er forscht und lehrt am Institut für Slawistik und Kaukasusstudien an der Universität in Jena und ist jetzt live am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Lebanidze.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Herr Lebanidze, halten Sie es für denkbar, dass der georgische Traum die Wahl fair gewonnen hat?
Es ist sehr schwierig zu sagen. In Georgien generell ist das politische Umfeld immer für die regierenden Parteien, haben die regierenden Parteien favorisiert. Und Georgien ist ja keine lupenreine Demokratie, sondern ein hybride Regime, wo die Wahlen nie hundertprozentig demokratisch stattgeführt wurden. Dennoch wurden sie von der internationalen Gemeinschaft auch akzeptiert. Aber dieses Mal ist es anders. Die internationale Wahlbeobachtungsmissionen zum Beispiel haben viel, viel kritischere Einschätzung gegeben und die demokratische Qualität der Wahlen kritisiert. Und auch die regierende Partei nicht gratuliert zum Sieg, sondern eine Untersuchung aufgefordert. Das heißt, es passiert zum ersten Mal in den letzten Jahren, dass die internationale Legitimität, aber auch so in den politischen Legitimität der Wahlen eindeutig unter Infrage gestellt wird. Daher kann daraus schließen, dass es großes Fragezeichen gibt, wie demokratisch und wie fair die Wahlen stattgefunden haben.
War die Opposition aber vielleicht auch einfach nicht stark genug?
Das stimmt auch. In Georgien kann die Opposition, trotzdem das System nicht fair ist, die Wahlen gewinnen. Und ein Beispiel lieferte der georgische Traum, jetzige Regierung in 2012, wenn sie die regierende Partei damals von Michail Saakashvili besiegt hat. Das heißt, wenn die oppositionelle Mobilisierung sehr stark ist und die Opposition wirklich eine alternative Plattform der Bevölkerung anbietet, auch unter diesen Umständen ist es möglich, in Georgien die Wahlen zu gewinnen für die Opposition. Und diesmal war die Opposition gestärkt, aber vielleicht nicht genug stark, um wirklich die Bevölkerung von eigenem Programm zu überzeugen.
Die EU hat ja Zweifel am Wahlausgang schon angedeutet, will sich aber noch nicht festlegen, sondern den Abschlussbericht der Wahlbeobachter abwarten. Glauben Sie, dass wir je erfahren werden, wer wirklich diese Wahl gewonnen hat?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Es ist auch fraglich, inwieweit ist die regierende Partei solche Untersuchungskommission aufrufen wird und ob jemals die Wahlmanipulationen untersucht werden. Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Man weiß nicht, wie die Regierung die auf jetzige Situation auch reagieren wird. Die Opposition fordert ja die neuen Wahlen unter internationaler Aufsicht. Ob die Regierung dazu stimmt, dann müssen wir das abwarten. Und auch gucken, wie stark der internationale Druck, aber auch wie lange die Proteste andauern werden.
Man hat ja nicht mehr wirklich den Eindruck, dass die Partei Georgischer Traum das Land wirklich in die Europäische Union führen will. Unter ihrer Regierung wurde LGBTQ-Propaganda verboten. Es wurde ein Gesetz erlassen, mit dem vom Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen zu ausländischen Agenten erklärt wurden. Daraufhin hat ja die EU im Sommer den EU-Beitrittsprozess Georgiens ausgesetzt. Wir haben hier im Programm ja immer wieder auch mit georgischen Kulturschaffenden gesprochen, für die eine Zugehörigkeit zu Europa eben auch eine Visa-Liberalisierung sehr wichtig ist. Müssen die sich jetzt von diesem Traum erstmal verabschieden?
Ja, so scheint es, dass die georgische Regierung in den letzten 6 Monaten oder in den letzten 8 Monaten viele Schritte unternommen hat, was Georgiens EU-Beitrittsprozess kompromittiert hat. Und die ist jetzt eigentlich gestoppt, ja, wie Sie gesagt haben. Es kommt natürlich darauf an, wie weiter sich die Situation in Georgien entwickelt, was die georgische Regierung weitermacht, aber sogar weitere Sanktionen oder weitere Maßnahmen, strenge Maßnahmen von der EU würde ich auch nicht ausschließen. Darunter zum Beispiel die Aussetzung des visafreien Regimes mit Georgien, worüber schon Gespräche gegeben hat in Brüssel, im Europäischen Rat. Und der Europäische Rat hat ja jetzt Georgien auf seiner Agenda der nächsten Sitzung gestellt im November. Und daher denke ich, darüber wird auch diskutiert. Aber es hängt, wie gesagt, davon ab, was in Georgien weiter passiert und wie die georgische Regierung darauf reagiert.
Jetzt ist Georgien ja ein sehr kleines Land mit 3,7 Millionen Einwohnern. Wenn das Ergebnis jetzt Bestand hat, ist dann zu befürchten, dass viele Intellektuelle und KünstlerInnen das Land verlassen könnten?
Dazu kann es natürlich kommen. Georgien leidet sowieso unter Brain Drain schon seit mehreren Jahren. Viele Jugendliche verlassen das Land, auch viele Künstler und Künstlerinnen. Viele erfolgreiche Leute, die gehen im Ausland, um nach besseren Perspektiven zu suchen. Und wenn es das Land weiterhin von der EU, von dem Westen sich abschottet und Richtung Russland oder andere liberale Mächte geht, dann das wird natürlich solche Menschen weiterhin frustrieren und ja, kann man erwarten, dass einige das Land verlassen, aber auch einige sind motiviert, um für europäische Zukunft von Georgien erstmal zu bleiben und zu kämpfen.
Das sagt Bezina Lebanice, er ist Politikwissenschaftler am Institut für Slawistik und Kaukasusstudien an der Universität Jena und ist gerade ganz frisch zurückgekommen aus Tiflis in Georgien. Herr Lebanice, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Seit heute steht der französische Schauspieler Gérard Depardieu erstmals vor Gericht. 2 Frauen werfen ihm vor, sie bei Dreharbeiten begrapscht zu haben. Bei Schuldspruch drohen dem 75-Jährigen bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug. Depardieu ist nur einer von vielen Prominenten, die in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen Schlagzeilen machten. Denken wir nur an Till Lindemann, John Combs alias P. Diddy oder Roman Polanski. Um nur einige Namen zu nennen, erinnert sei auch an den aktuellen Prozess gegen den Ehemann von Gisèle Pelicot. Der betäubte über Jahre hinweg seine Frau und ließ sie von fremden Männern vergewaltigen. Ja, also wenn man die Berichterstattung zum Thema sexueller Missbrauch verfolgt, dann scheint es, als habe sich nach dem Auftauchen von #MeToo vor 7 Jahren alles nur verschlimmert. Aber ist das so? Antworten auf diese Frage dürfte die Spiegeljournalistin Juliane Löffler haben. Sie ist Autorin des Buches Missbrauch, Macht und Medien, was MeToo in Deutschland verändert hat. Und das ist gerade erschienen, dieses Buch. Und Juliane Löffler ist jetzt zu Gast hier bei uns im Fazitstudio. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Löffler, 7 Jahre ist es her, dass die MeToo-Bewegung begann, also Menschen unter diesem Hashtag Geschichten erzählten, Geschichten von Missbrauch. Heute, 7 Jahre später, ist es eine globale Bewegung, aber sind die vielen Fälle, von denen wir gerade immer wieder hören, sind die ein Ausdruck dafür, dass MeToo Wirkung gezeigt hat, also dass mehr über das Thema berichtet wird, oder hat sich gar nicht viel verändert und es gibt sogar im Gegenteil mehr Taten?
Doch, es hat sich viel verändert und in der Tat ist das ein Ausdruck davon, dass mehr berichtet wird, aber vor allen Dingen, dass eben auch mehr Menschen über ihre Erinnerungen überhaupt sprechen. Also dieses MeToo, ich auch, die sich gegenseitig erkennen und sich auch Mut machen, weil man nicht alleine ist, weil man darüber sprechen kann. Das zeigt sich jetzt in diesen ganzen vielen Fällen, die lange im Verborgenen lagen und jetzt ans Tageslicht kommen. Damit ist auch gekommen, dass wir eine sehr viel bessere Daten- und Studienlage heute haben, um zu erkennen, wie weit verbreitet diese Probleme überhaupt sind. Es gibt Worte, um diese Probleme zu benennen. Also wenn ein Partner oder Ex-Partner seine Frau umbringt, ist das nicht eine Eifersuchtstat, sondern das ist ein Femizid. Da haben wir also ein ganz anderes Vokabular. Wir sehen auch, dass die Presse sehr viel professioneller geworden ist in der Berichterstattung. Also gerade als es 2023 viele Medien über die Vorwürfe gegen Rammstein oder das Umfeld der Band Rammstein berichtet haben, was die Band und auch Till Lindemann, der Leadsänger der Band, immer bestritten haben. Auch da haben wir gesehen, dass Medien sehr viel größere Rechercheteams zusammenstellen, um solche Vorwürfe zu recherchieren. Also da ist schon Bewegung reingekommen. Man kann das auch auf politischer und rechtlicher Ebene beobachten, dass es da Veränderungen gibt, dass neue Gesetzesvorhaben angestoßen werden. Gerade diskutieren wir in Deutschland über ein neues Gewalthilfegesetz. Niedersachsen will Catcalling strafbar machen, konnte man die letzten Tage in den Medien lesen. Da passiert schon was. Ich verstehe auch, wenn Menschen ungeduldig sind und den Eindruck haben, diese Themen bekommen nicht die Priorität, die sie haben müssten, gerade politisch. Das ist auch der Fall. Gleichzeitig, wenn wir jetzt auf die MeToo-Debatte schauen, läuft die seit 7 Jahren. Das ist ja keine besonders lange Zeit. Dafür, finde ich, kann man schon einige Veränderungen beobachten.
Aber hilft es den Frauen auch wirklich? Weil die Sachen kommen ans Tageslicht. Aber oft genug ist es ja immer noch so, wenn Frauen sexuellen Missbrauch anzeigen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass die Unschuldsvermutung vor dem Täter steht. Das ist ja auch richtig so. Aber dass diese Taten da schlecht belegbar dann auch nicht geahndet werden?
Da ist natürlich die Frage, was bedeutet Hilfe? Also oft kommen Quellen zu mir mit einem bestimmten Ziel und sagen, sie wollen Gerechtigkeit, die sie vielleicht auch woanders nicht gefunden haben. Aber der erste Schritt ist es ja erstmal, sich überhaupt zu trauen, auch öffentlich darüber zu sprechen und eben nicht nur im Geheimen. Also diese Selbstermächtigung, seine Geschichte erzählen zu dürfen, die sehen wir ja gerade auch bei Gisèle Pelicot in dem Prozess in Avignon, die sehr selbstbewusst auftritt und sagt, die Scham muss die Seiten wechseln. Und ja, ich möchte, dass die Videos meiner Vergewaltigung öffentlich gezeigt werden im Gerichtssaal. All das ist so Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, würde ich sagen, in dem erkannt wird, nicht wir haben etwas falsch gemacht, sondern die Täter sind die Schuldigen. Und das ist eine große Veränderung.
Jetzt hilft im Fall Pelicot ja vor allen Dingen, dass der Täter perfiderweise alle diese Taten gefilmt hat. Und damit sind die auch wirklich belegt. Das ist wahrscheinlich schon eher die Ausnahme, oder?
Ja, ein typisches, es gibt viele verschiedene Narrative, um Betroffene, von sexualisierter Gewalt Betroffene, vor allen Dingen Frauen, wieder zum Schweigen zu bringen. So ein typisches Argument ist, die lügt, ein anderes aber auch, sie ist selbst schuld, sie hat das eben mit sich machen lassen, sie hat nicht deutlich genug Nein gesagt. Das ist in dem Fall natürlich schwierig, vor allen Dingen ihr vorzuwerfen, dass sie lügt, weil es ist ungewöhnlich gut belegt und dass sie zu so einer Vorbild- und Heldinfigur werden kann, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es sehr gut belegt ist. Das ist in vielen Fällen anders. Das konnte man auch die letzten Monate und Jahre beobachten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Missbrauch existiert überall, beruflich, privat und oftmals in den Graubereichen dazwischen. Sie haben selbst jahrelang als Journalistin zu Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt recherchiert, besonders wenn es um mächtige Männer geht. Sie haben den Fall Julian Reichelt, den ehemaligen Bild-Chefredakteur, beobachtet und begleitet. Ist es besonders schwer, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die Personen, um die es geht, in der Öffentlichkeit stehen?
Es kommen ja immer wieder Menschen zu mir, die mir von ihren Erfahrungen berichten und dass die Angst haben, überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen, erlebe ich immer wieder. Deshalb berichten wir eben auch oftmals mit anonymisierten Quellen, deren Erinnerungen wir natürlich überprüfen und auch sorgsam abwägen, was wir davon veröffentlichen, aber eben nicht ihre Namen nennen. Natürlich ist das öffentliche Interesse bei solchen prominenten Namen, gerade auch bei kontroversen Personen, besonders groß. Und damit setzen sich natürlich auch die mutmaßlich Betroffenen dieser Öffentlichkeit aus. Also ja, ich würde schon sagen, dass die natürlich besonders unter Beobachtung stehen und dann laufen die natürlich auch Gefahr, Opfer von öffentlichen Anfeindungen zu werden. Gerade wenn es jetzt um Personen geht wie Till Lindemann, der einfach eine sehr große Fanbase hat, die sich dann für ihn einsetzt und hinter ihn stellt.
Bei Julian Reichelt, dem Ex-Bildchef, war es ja so, dass am Anfang noch die Leitung des Verlags hinter ihm stand, aber dann musste er doch seinen Platz räumen. Ist das ein Zeichen dafür, dass ein bestimmtes Verhalten heute, 7 Jahre nach dem Aufkommen von MeToo, nicht mehr geduldet wird?
Also mal unabhängig von diesem spezifischen Vorgang würde ich sagen, dass an dem Fall Julian Reichelt erstmals ausführlich diskutiert wurde, was eigentlich Machtmissbrauch ist und wo der eigentlich beginnt. Und dass auch viel darüber gesprochen wurde, kann es eigentlich auch in einvernehmlichen Beziehungen Machtmissbrauch geben? Und das finde ich eine wichtige Frage, weil man eben erkennt, auch in einem einvernehmlichen Verhältnis kann jemand seine Macht missbrauchen. Und Machtmissbrauch bedeutet auch nicht nur, jemanden Nachteile zu verschaffen, sondern auch Vorteile. Und sich da diese Konstellationen sehr genau anzuschauen und auch präzise darüber zu sprechen, wer soll da was gesagt und gemacht haben, das ist eine Erkenntnis und da hat sich auch viel verändert. Also dass erstmal ganz grundsätzlich verstanden wurde, wenn zum Beispiel ein Chef mit zum Beispiel einer Praktikantin ein sexuelles Verhältnis hat, dann liegt zwischen den beiden ein so großes Machtgefälle, dass der Chef in der Lage ist, einfach Nein zu der Beziehung zu sagen, die Praktikantin aber womöglich nicht, weil sie eben abhängig ist von diesem Job, von dem Gehalt, was sie da bekommt, auch von den beruflichen Chancen, die ihr da geboten werden. Und über diese Machtkonstellationen nachzudenken, das finde ich wichtig und da hat sich viel bewegt.
Was ich auffällig finde, ist, dass besonders in den USA, wenn es um Prozesse gegen mächtige Männer geht, dass dann relativ schnell Schweigegeldzahlungen getätigt werden und diese Fälle aus der Öffentlichkeit verschwinden. Spielt Geld da bei Prozessen, besonders in den USA, immer noch eine wesentliche Rolle, wenn es um Prominente geht?
Was Sie so ein bisschen ansprechen, das ist in Deutschland eher unüblich. Was aber natürlich schon so ist, ist, dass gerade wenn die Vorwürfe gegen Männer des öffentlichen Lebens erhoben werden, die sich sehr gute, große Anwaltteams leisten können. Diese Anwaltteams dann auch so bezahlen können, dass die viele Ressourcen haben, um Pressearbeit zu machen, um die öffentliche Stimmung zu beeinflussen. Und das können die mutmaßlich Betroffenen oftmals nicht. Die haben überhaupt nicht die Ressourcen, sich jemanden zu leisten, der sie vertritt. Wir Medien können es auch nicht machen, es ist nicht unsere Aufgabe. Und dann gibt es natürlich ein massives Machtgefälle oder ein massives Ungleichgewicht auch in so einer presserechtlichen Auseinandersetzung.
Sie wollen, so heißt es in Ihrem Buch, Verständnis wecken, statt Fronten zu verhärten, Denkanstöße bieten, statt Vorurteile zu bestätigen. War das leicht? Weil Sie mussten sich ja mit sehr viel, sehr krassen Taten auch auseinandersetzen.
Ja, ich glaube, ich habe an einer anderen Stelle auch geschrieben, niemand muss Verständnis für Gewalttaten haben, auch eine Journalistin nicht. Natürlich stoße auch ich manchmal an die Grenzen meines Verständnisses bei solchen Recherchen, gerade wenn ich sehe, wie mutwillig Gewalt gegen Personen angewendet wird. Aber gleichzeitig eben ist es auch immer wieder wichtig, abzuwägen und zu versuchen, alle Seiten zu beleuchten und zu versuchen, zumindest alle Seiten in ihrer Motivlage möglichst gut zu verstehen. Und das fällt mir nicht schwer. Das ist einfach was mit dem Job kommt und auch mit den Regeln, die es ganz klar gibt, wenn man diese Art von Berichterstattung macht. Es interessiert mich ja auch, was die Gegenseite zu sagen hat. Ich möchte wissen, wie sie auf diese Vorwürfe reagieren. Es passiert leider sehr selten, dass es zum direkten Gespräch kommt, sondern meistens landet man schnell in einer presserechtlichen Auseinandersetzung. Aber das finde ich schade, weil ich eigentlich denke, dieser Dialog, diese Auseinandersetzung über mutmaßliches Fehlverhalten birgt eigentlich die Chance, auch voranzukommen und zwar gemeinsam und nicht gegeneinander.
Mehr zu dem Thema, was wir jetzt hier nur anreißen können, finden Sie im Buch von Juliane Löffler. Das heißt Missbrauch, Macht und Medien, was MeToo in Deutschland verändert hat. Das ist gerade erschienen bei DVA, hat 270 Seiten und kostet 23 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Frau Löffler, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei Fazit.
Danke für die Einladung.
Fazit.
Als die Künstlerin Rune Mielz ihren 80. Geburtstag feierte, da wurde ihr Schaffen so gewürdigt. Zitat, ihr Lebenswerk ist dem Versuch gewidmet, Ordnung in die Dinge, die Zeit und die Welt zu bringen und dafür Zahlensysteme und deren Schönheit als künstlerisches Ausdrucksmittel zu verwenden. Zitat Ende. Rune Mielz fand Ordnungssysteme in der Mathematik, der Musik, der Philosophie und den Naturwissenschaften und verwandelte sie in eine poetische Sprache. Und jetzt, 9 Jahre später, da kann man das Werk und die Künstlerin neu entdecken in einer Ausstellung im Ludwig Forum Aachen. Berit Tempel hat sich für uns schon umgesehen.
Rune Mielz war Ende der 1960er eine der zentralen Künstlerpersönlichkeiten in Aachen. Gemeinsam mit dem Kunstkritiker Klaus Honneff und anderen Künstlern gründete sie den Kunstverein Gegenverkehr. Hier stellten sie junge Künstler jener Zeit aus wie Günter Uecker, Gerhard Richter und Michael Bute.
Tatsächlich, das ist halt quasi ein Teil der Zeitgeschichte, war auch die Kunstwelt absolut männerdominiert gewesen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Programm des Gegenverkehrs, aber aller Institutionen zu der Zeit wieder. Sie war aktiv im Verein, tatsächlich die einzige Frau gewesen.
Erklärt Holger Otten, der im Untergeschoss des Ludwig-Forums die Geschichte des Kunstvereins erzählt, anhand von Plakaten, Zeitungsausschnitten und kleinen Ausstellungskatalogen. Im Kunstverein konnte Rune Mielz ihre eigenen Gemälde zeigen. Der Sammler Peter Ludwig sah sie und kaufte dort ein Bild, das den Auftakt zur aktuellen Sonderausstellung bildet. Schwarz-Weiß, 2,5 Meter hoch und 2 Meter breit. Das Röhrenbild Nummer 26. Zwei Röhren, die eng nebeneinander liegen. Sie lenken den Blick des Betrachters direkt in ihre dunklen, schwarzen Öffnungen. Vor mehr als 50 Jahren entstanden, wirken die Arbeiten von Rune Mils unglaublich aktuell.
Wenn ich jetzt so Ihre Rohrdarstellung sehe.
Museumsdirektorin Eva Birkenstock.
Diese wahnsinnigen, kraftvollen Rohre, die wirklich auch fast so wie auf die Betrachterin zielen. Ich glaube, da kann man auch sehr gut Verbindungen leider in die Gegenwart herstellen. Also neben diesen analytischen Auseinandersetzungen von Raum, Perspektive, Körpern etc.
Neben Röhren erobern Kegel und Zylinder die weißen Leinwände. Rune Mils malt die geometrischen Formen akribisch genau, kein Pinselstrich ist zu erkennen. Licht spiegelt sich auf den glatten Körpern. Sie wirken kalt, unpersönlich, fast aggressiv und ähneln dabei Raketen oder Gewehrläufen. Diese Assoziation kommt nicht von ungefähr, denn die Künstlerin beschäftigte sich mit Fotografien von Waffen, Öltanks und Steuerungssystemen.
Sie ist erst ausgebildete Buchhändlerin und ist dann so als Autodidaktin in die Kunst gegangen und hat, glaube ich, von vornherein, so wie ich das auch verstehe, ein ganz, ganz starkes Interesse an der Auseinandersetzung mit Ordnungssystemen, mit mathematischen Systemen, mit Geometrien, mit Zahlensystemen und hat sich da ja aber wirklich so wissenschaftlich und sehr intensiv auseinandergesetzt, weil die Recherche immer auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil ihrer Arbeit ist natürlich. Und ich glaube, dass es dann darum geht, auch diese Systeme in die Gestalt der Malerei zu überführen.
Rune Mils, die heute mit 89 Jahren in Köln lebt, ordnet das Chaos der Welt mit Hilfe von Zahlen und Zeichen. Die Ausstellung zeigt ein Kinderbuch der Künstlerin, in dem sie unterschiedliche Zahlensysteme vorstellt. Systeme, mit denen Menschen ihre Umwelt strukturieren. Die Zahlen 1 bis 10 in Keilschrift, in Hieroglyphenziffern und in Maya-Ziffern. Codes, die nur von den entsprechenden Gruppen verstanden werden. In der Ausstellung hängen fast 4 Meter lange Bildrollen an den Wänden herab. Die Künstlerin hat auf ihnen mit schwarzer Tusche chinesisch-japanische Sanyu-Primzahlen aufgetragen. Das sind Zahlen, die nur durch sich selber oder durch eins teilbar sind und die aus Linien und ab und an einem Punkt bestehen. Von 0 bis 120.000 füllen diese Zeichen die Leinwandrollen mehr und mehr aus.
Diese Zahlensysteme, wo man nach und nach sieht, dass Verdichtungen stattfinden, je höher die Zahl werden und wie auch eigentlich dieses Veranschaulichen, dieses Visualisieren der Zahlen dann natürlich auch wieder eine Überforderung generiert, weil man das eigentlich gar nicht alles nachvollziehen kann. Also es ist auch immer dieses Kippen ist, wo dann vielleicht so Ordnung in Chaos kippt oder wo dann doch auch was Irrationales reinkommt oder auch dann doch wieder vielleicht auch was Poetisches in den Raum kommt. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch so spannend an der Arbeit ist.
Auffallend ist, wie fließend Rationalität und Poesie in dem Werk von Rune Mils ineinander übergehen. Der dritte Ausstellungsraum zeigt die zunehmende Abstraktion der Künstlerin. Keine geometrischen Körper mehr, sondern simple Linien breiten sich auf der Leinwand aus, definieren den Raum. Für Rune Mils ist der Raum, wie der Ausstellungstitel es sagt, unendlich und gleichzeitig dehnt er sich aus. Diese These, so Museumsdirektorin Eva Birkenstock, bildet den Nährboden für das konzeptuelle Werk der Künstlerin. Für sie ist Rune Mils eine Vordenkerin, der bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Das Ludwig-Forum beschränkt sich auf die Aachener Jahre der Künstlerin, lässt spätere Werkgruppen außer Acht, wie ihre weltumspannende Suche nach Todesgöttinnen. Man kann nur wünschen, dass auf die spannende Ausstellung noch weitere folgen, denn das haben Rune Mils und ihr Werk verdient.
Rune Mils, der unendliche Raum, dehnt sich aus. Unter diesem Titel ist die Ausstellung zu sehen im Ludwig-Forum in Aachen und zwar noch bis zum 2. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
In wenigen Wochen soll die Kathedrale Notre-Dame in Paris wieder öffnen. Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner hat jetzt eine erste Bilanz der Sanierungsarbeiten gezogen. Der Monatszeitschrift Herder-Korrespondenz sagte sie, künftige Besucher von Notre-Dame würden überrascht sein von der Wirkung des Innenraums. Die Restauratoren hätten die Wände ganz in Wollweiß getüncht. Vorher sei es ein bisschen schmuddelig gewesen, so die Expertin. Nun werde es ein heller Kirchenraum sein. Im Zuge von Renovierungsarbeiten war am 15. April 2019 auf dem Dach von Notre-Dame ein Großfeuer ausgebrochen. Die von Frankreichs Präsident Macron gewünschte Wiedereröffnung bis zum 5. Jahrestag des Brandes konnte zwar nicht ganz eingehalten werden, sie soll aber am 8. Dezember stattfinden. Schock Werner zeigte sich davon begeistert. Wenn Geld ohne Ende da sei und durch den Bauherrn alle Regeln der Bürokratie außer Kraft gesetzt würden, dann könne man einen solchen Wiederaufbau in so kurzer Zeit schaffen. Das sei ungeheuerlich und toll. Das heilige Jahr 2025 steht vor der Tür, ein katholisches Großereignis, das nur alle 25 Jahre stattfindet. Neben frommen Angeboten gibt es dabei auch viel Kultur und erstmals auch ein eigenes Maskottchen. Luce, zu Deutsch Licht, ist eine rund 30 cm große Pilgerfigur mit riesigen Augen im Manga-Stil. Dies sei ein Tribut an die bei jungen Leuten so beliebte Popkultur, sagte Erzbischof Rino Fisichella in Rom. Die von dem italienischen Künstler Simone Legno geschaffene Figur im gelben Anorak trägt einen Pilgerstab, ein Kreuz um den Hals und von der Reise schmutzige Stiefel. In Bautzen in Sachsen steht der Bahnhof des Jahres 2024. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene vergibt jedes Jahr diese Auszeichnung. Auf Bautzen fiel diesmal die Wahl, weil der sanierte Bahnhof unter anderem mit seiner Fassade beeindrucke und man sich als Reisender willkommen fühle, wie Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene erläuterte.
Wenn man dann in den Bahnhof hineingeht und sich ein bisschen umschaut, findet man da auch eine ganze Menge Dinge, die einfach sehr nützlich sind, wenn man unterwegs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man hat ein kleines Reisezentrum, wo man auch Fahrkarten und Beratung bekommt, aber man hat auch ein Café, das kleine Speisen anbietet, Kuchen und Kaffee. Man kann also sich noch stärken. Man hat Wartebereiche, wenn man auf seinen Zug warten muss. Man kann auf die Toilette gehen im Bahnhof. Also alles Dinge, die man sich wünscht, wenn man mit dem Zug unterwegs ist. Alles das findet man in Bautzen heute wieder.
Andreas Geißler, Leiterbereich Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene. Über Paris oder New York gibt es zahllose Lieder, über Göttingen nur wenige. Eines der bekanntesten ist das Chanson Göttingen der französischen Sängerin Barbara. In der niedersächsischen Stadt erinnert jetzt eine Skulptur an sie. Barbara war vor 60 Jahren in der Stadt erstmals aufgetreten und hatte danach das Lied Göttingen geschrieben. Damit habe sie viel getan für die deutsch-französische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte Oberbürgermeisterin Petra Breustedt. Die Sängerin war 1977 im Alter von 67 Jahren gestorben.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Am Abend ist die 67. Ausgabe des DOC Leipzig eröffnet worden. Das ist das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Und das internationale, das nimmt man in Leipzig ganz ernst. Filme aus 55 Ländern laufen hier bis zum Sonntag, viele davon Premieren. Was uns in diesem Jahr erwartet, das weiß meine Kollegin aus der Filmredaktion, Susanne Burg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Susanne, im Eröffnungsfilm, da ging es um Licht, Tracing Lights, so der Titel. Was hat es damit auf sich?
Ja, es geht in dem Film von Thomas Riedelsheimer so um eine Spurensuche, also wirklich um das Licht. Und zwar die Frage, woher kommt das Licht, wie funktioniert es, wie verstehen wir über die Ausbreitung von Licht so etwas wie Raum und Zeit. Also es ist viel Physik, für die uns der Film auch zu Experten ins Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts mitnimmt. Aber es geht auch um die großen Fragen des Seins, also damit ja vielleicht auch das Licht als Grundelement unseres Lebens, auch als Grundelement dessen, was Kino und Kunst ist. Also es geht um den Dialog von Physik und Kunst und irgendwie ist es für das DOC Leipzig ein ungewöhnlicher Eröffnungsfilm, weil das Festival sonst häufig mit eher so dezidiert politischen Filmen eröffnet, wie im letzten Jahr zum Beispiel mit einem Film über ein Rettungsteam, das Evakuierungen der Ostukraine durchführt. Aber ich habe heute mit dem Festivalchef Christoph Terhechte sprechen können und er hat gesagt, er hält diesen Eröffnungsfilm durchaus für politisch.
Ich zitiere mal den Politiker Winston Churchill, ganz gewiss nicht mein Liebling in der Geschichte, aber der hat während des Krieges, als man ihn fragte, ob man nicht bei der Kultur sparen und das Geld für Kriegsausgaben aufwenden könnte, gesagt, wofür kämpfen wir denn dann? Und in der Hinsicht, finde ich, ist auch Thomas Riedelsheimer ein sehr politischer Filmemacher, weil es doch auch darum geht, hinzusehen, was wir eigentlich haben, was wir bewahren wollen, was das Schöne ist, was uns das Leben lebenswert macht. Das ist für mich eine sehr politische Haltung, zu sagen, lasst uns auf das schauen, was wir haben und was wir bewahren wollen, statt nur auf die Zerstörung desselben.
Und bei der Zerstörung der Kultur, da meint Christoph Terhechte neben dem bundesweiten Kahlschlag der Kultur auch gerade die politische Situation in Sachsen, wo die AfD inzwischen zweitstärkste Kraft ist und sich in Sachsen nicht gerade als Partei der Kultur gezeigt hat. Das hat er mir im Interview auch erzählt. Also das Festival sieht sich schon als eine Plattform für eine politische Diskussion, aber vor allem für einen Dialog. Das hat Terhechte auch bei der Eröffnungsfeier heute Abend nochmal unterstrichen. Er hat von dem Kino als einem Raum der Verständigung gesprochen. Es gehe darum, Widersprüche auszuhalten, einen Dialog zu führen. Und man muss wirklich sagen, das Programm spiegelt das in diesem Jahr auch wieder.
Das Festival also als Ort für einen Dialog, wie du es gerade genannt hast, als Ort der Verständigung. Beim Doc-Film schauen wir ja in viele verschiedene Ecken der Welt auf reale Ereignisse und Probleme. Was genau ist denn da in diesem Jahr von dieser Ausgabe zu erwarten?
Also ich finde besonders spannend, darauf zu schauen, was gerade die Situation im Nahen Osten angeht. Wenn man jetzt über Dialog spricht, da sind zwei Filme, die vor dem Terror der Hamas am 7. Oktober 2023 angefangen wurden, daher nicht tagesaktuell sind, aber eben so eine ganz eigene Perspektive auf den Nahostkonflikt bieten, so eine emotionale Reise, ein Eintauchen lassen in eine Welt. Das ist ja die Stärke von guten Dokumentarfilmen. Und da denke ich besonders an den Film I Shall Not Hate von Tal Barda, einer Filmemacherin aus Israel. Die porträtiert den renommierten palästinensischen Arzt Izzeddin Abu El Aish, der schon mehrfach für den Friedensnobelpreis auch nominiert wurde. Seine Memoiren sind auch als Theaterstück adaptiert worden. Das ist ein palästinensischer Gynäkologe, der in einem israelischen Krankenhaus praktiziert und der in diesem Film im Krankenhaus steht und Sätze sagt wie: müssen wir erst krank sein, um zu verstehen, dass wir gleich sind? Also er vertritt einen wirklich humanistischen Standpunkt. Und selbst dann noch, als die israelische Armee 2009 sein Wohnhaus angreift und drei seiner Töchter tötet. Und man muss aber sagen, der Film erzählt jetzt auch die komplexe Beziehung von Palästina und Israel mit. Also es wird nicht alles nur schön geredet. Es erzählt von den Versäumnissen, den Traumata. Die Kinder von Abu El Aish, die überlebt haben, fordern zum Beispiel bis heute eine offizielle Entschuldigung von Israel, die nicht gekommen ist. Also dieser humanistische Gedanke der Verständigung, der wirkt gerade wie eine Utopie, aber es ist ja vielleicht auch gerade deswegen ein sehr bewegender Film.
Es gibt neben den internationalen Produktionen auch einen deutschen Wettbewerb. Was läuft da in diesem Jahr?
Ja, ist mir aufgefallen, viele persönliche Filme, bei denen es um psychische Schwierigkeiten geht. Es ist ein Porträt der Musikerin Barbara Morgenstern dabei, aber es sind auch einige gesellschaftspolitische Betrachtungen. Mein Lieblingsfilm von denen, die ich bislang sehen konnte, ist eindeutig Spielerin, ein Film von Aysun Bademsoy. Sie hat in den 90er Jahren das erste türkisch-kreuzberger Mädchenfußballteam begleitet, hat seitdem immer wieder die Wege weiterverfolgt und jetzt hat sie unter anderem auch deren Töchter befragt zu Fragen wie Anpassung, Tradition, Religion. Und das ist ein total spannendes Kaleidoskop so deutsch-türkischer Perspektiven in Berlin.
Nun fällt, Susanne, das Doc Leipzig ja auch mitten hinein in die Diskussion, um die Pläne Dreisat und Arte zusammenzulegen. Auch den Dokumentarfilm würde das massiv betreffen, weil Dreisat, wie wir wissen, ja viele Dokumentarfilme zeigt. Wie positioniert sich denn das Doc Leipzig in dieser Hinsicht?
Ja, Dreisat stiftet beim Festival in diesem Jahr bezeichnenderweise wieder einen Preis für den besten langen Dokumentarfilm im Nachwuchsbereich. Und in der Erklärung steht, dass Dreisat sein Engagement für internationale Dokumentarfilmtalente bekräftigt. Also das ist wirklich ein sehr deutliches Ausrufezeichen, was die Bedeutung von Dreisat für den Dokumentarfilm angeht. Und auch Christoph Terhechte ist heute im Gespräch sehr deutlich geworden. Dreisat sei extrem wichtig für den Dokumentarfilm, sagt er. Und diese Sparmaßnahmen sieht er auch in einem größeren Zusammenhang.
Es wird an dem gespart, was uns eigentlich als Menschen definiert und ausmacht. Und stattdessen Haiti-Tai, wo man auch nur hinguckt. Ich finde es ganz entsetzlich zu wissen, dass 10-mal so viel Geld für Sport ausgegeben wird in den Öffentlich-Rechtlichen, als für Dinge, für die eigentlich da sein sollten. Warum kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, warum kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nicht einfach seinem Auftrag genügen? Und Dreisat ist ein gutes Beispiel für einen Sender, der genau diesem Auftrag weitgehend genügt. Und gerade das soll eingestellt werden, will mir nicht in den Kopf.
Also sehr klare Worte vom Festivalchef Christoph Terhechte. Auch in der Hinsicht muss man sagen, sieht sich das Dock Leipzig wirklich sehr deutlich als einen Ort an, der den Dokumentarfilm sichtbar machen will und auch wirklich in die Gesellschaft hineinträgt. Das ist das Tolle jedes Jahr beim Festival. Die Kinos sind voll. Es sind unglaublich viele junge Menschen da, die in die Kinos strömen. Und das Festival macht damit auch deutlich, es gibt einfach ein großes Interesse an dieser sehr lebendigen Dokumentarfilmkultur in Deutschland.
Das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm wurde heute eröffnet. Erste Eindrücke vom Programm des Doc Leipzig gab's hier von meiner Kollegin aus der Filmredaktion Susanne Burg. Und mehr zum Festival gibt's dann am kommenden Samstag in einer Sonderausgabe des Filmmagazins Vollbild hier im Deutschlandfunk Kultur ab 14.30 Uhr. Susanne, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Judenhass, so hieß das Buch von Michel Friedmann, in dem der Jurist und Publizist seine Sorgen zusammenfasst, unter anderem darum, dass der Antisemitismus nach dem 7. Oktober 2023 auf den Straßen wieder laut geworden ist. Seitdem tritt der Philosoph, ehemalige Politiker und Moderator engagiert in Debatten zum Thema auf. Heute Abend traf er ausgerechnet in der Freien Universität Berlin auf Felix Klein, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Ob das ein Abend im Konsens war, das weiß Sebastian Engelbrecht, der das Gespräch für Fazit verfolgt hat.
Mindestens 8 Mannschaftswagen der Berliner Polizei sind um den Henry-Ford-Bau der Freien Universität postiert. Denn wenn es um die Themen Judenhass und Israel geht, dann gilt an der Universität im Berliner Stadtteil Dahlem die höchste Sicherheitsstufe. Erst am 17. Oktober hatten 40 vermummte pro-palästinensische Aktivisten das Präsidiumsgebäude der Freien Universität und die Mitarbeiter in ihren Büros überfallen. Bevor die Polizei das Haus räumte, richteten die Aktivisten einen Schaden von 100.000 Euro an durch Schmierereien und Vandalismus. Diese Veranstaltung aber bleibt dank Polizei und Taschenkontrollen von Störungen verschont. Dennoch stellt der Publizist Michel Friedmann fest,
was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Lage sind, einander zuzuhören und nachzuvollziehen, und zwar intellektuell, kognitiv, wie aber auch empathisch, was es bedeutet, auch heute, wenn man eine Diskussion über den Judenhass führt, immer eine Parallelspur der existenziellen Gefahr miterleben zu müssen.
Friedmann hat in den letzten Jahren mehrere Bücher zum Thema Antisemitismus veröffentlicht. Schon seit fast 50 Jahren engagiert er sich gegen den Judenhass in Deutschland. Michel Friedmann, einst Mitglied im Zentralrat der Juden, spricht in ernstem Ton, wirkt bitter und verärgert angesichts der Lage in Deutschland. Über das Massaker vom 7. Oktober in Israel und die Folgen will er nicht sprechen, sondern über die Situation hierzulande.
Ich finde, wir sollten vom 6., 5., 4. Oktober 2023, 22, 1999 sprechen. Also über uns. Hat was sehr Entlastendes auch, dieser 7. Oktober in dieser Diskussion. Da ist es dann also passiert. In Berlin, aber nicht nur in Berlin, aber vor allen Dingen in Berlin schrien Menschen auf der Straße tot den Juden, nicht tot den Israelis.
Da ist Friedmanns Gesprächspartner Felix Klein gefragt, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und gegen Antisemitismus. Klein hat im Kampf gegen den Judenhass Verschärfungen des Strafrechts angeregt und durchgesetzt. Und er will mit Hilfe der Bildungspolitik mehr Aufklärung erreichen, um den Antisemitismus zu bekämpfen.
Seit vielen Jahren fordere ich mit meinen Kollegen aus den Ländern, dass wir den Umgang mit Antisemitismus und Rassismus zum verpflichtenden Bestandteil der Lehramtsausbildung in Deutschland machen müssen. Und dazu gehört auch natürlich, dass wir über die Geschichte der Staatenbildung Israels auch die Lehrkräfte tatsächlich informieren müssen.
Provokant fragt Friedmann im Audimax der Freien Universität vor den Ohren von 300 Zuhörerinnen und Zuhörern, warum es das eigentlich geben müsse, einen Beauftragten für jüdisches Leben der Bundesregierung. Und auch die Forderung nach mehr Bildung über das Judentum, über Israels Geschichte und den Antisemitismus will er nicht recht begreifen. Eigentlich müsste doch gelten, meint der Publizist und Jurist Friedmann.
Es kann völlig dahingestellt sein. Das ist das a priori der Menschenrechte. Ob jetzt eine Minderheit, besonders erfolgreiche, erfolglose, welche auch Mischungen auch immer an Geschichtsidentitäten hat, entscheidend ist, wir haben es mit Menschen in meinem Land zu tun.
Friedmann ist der ewigen Sonderrolle müde, die die Gesellschaft dem Judentum zuweist. Warum, fragt er laut, könne das Judentum nicht eine Minderheit wie alle anderen Minderheiten sein? Warum, fragt er weiter, würden die Juden in Deutschland von vielen immer wieder für das Geschehen im Nahen Osten zur Verantwortung gezogen?
Ich sage das als Demokrat. Ich finde es furchtbar, wenn in einer Regierung ein verurteilter Rechtsterrorist sitzt. Ob das jetzt Amerika wäre, Israel wäre oder Deutschland, da habe ich doch nicht geteilte Werteinterpretation. Nur, wie kritisch man auch gegen die israelische Regierungspolitik ist, rechtfertigt das nicht, mich zu hassen, weil ich als jüdischer Mensch in Deutschland lebe.
Auf Friedmanns Fragen versucht der Antisemitismusbeauftragte Klein Antworten zu geben. Auch wenn der Antisemitismus zur europäischen Identität gehöre, so sagt es Friedmann, hält Felix Klein dem entgegen?
Wir sind nicht machtlos im Kampf gegen Antisemitismus. Wir haben viele Instrumente besprochen, Erinnerungskultur, Bildung, Empathie. Wir haben das Bewusstsein für das Thema extrem auch gesteigert, natürlich auch vor dem Hintergrund auch des Anstieges. Aber das ist, glaube ich, schon klar geworden. Wir müssen uns als Gesellschaft befreien vor Antisemitismus.
Weit weniger zuversichtlich klingt es bei Friedmann. Der Judenhass sei das Fieberthermometer der Demokratie, meint er. Die deutsche Gesellschaft befinde sich zwischen Fachstation und Intensivstation. Das Fieber sei sehr hoch.
Sebastian Engelbrecht über ein Podiumsgespräch zum Thema Antisemitismus mit Michel Friedmann und Felix Klein an der Freien Universität in Berlin. Und jetzt geht's ganz pünktlich weiter mit dem Blick in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag, dem 29. Oktober, für uns gelesen von Ulrike Timm.
Immer zu spät? Eine Fähigkeit, meint Eva Bieringer in der Welt und redet sich gekonnt ihr ständiges Verpassen von Zügen, Bussen und Terminen schön. Schließlich sei Zeitnot doch heute ein Statussymbol, ein voller Kalender gar mit dem Selbstwert verknüpft, je voller, desto doller. Man messe sich daran, wer mal wieder am meisten erlebt, gewuppt, gemultitaskt habe. Im Laufe des vergnüglich zu lesenden Artikels wird klar, dass ihre ständigen zeitlichen Fehlkalkulationen die Autorin schon in manch unangenehme Lage gebracht haben, trotzdem verteidigt sie ihre akademische Viertelstunde. Flugs denkt die Pressebeschauerin, was sie doch für ein spießiges, berechenbares Wesen ist. Ein Text, geliefert erst nach Sendungsschluss, kann noch so super sein, die Redaktion wäre not amused. Letzter sein allerdings kann man auch zum Prinzip erklären. Das Prinzip Bremen nennt es Moritz Seifert. Wie seine ständig zu späte Kollegin schreibt er für die Welt, liefert die heute ein Feuilleton der verfehlten Zielvorgaben? Das Prinzip Bremen mache seine Heimatstadt bei anderen Bundesländern beliebt, weil Bremen in fast jeder Statistik noch hinter ihnen liege, meint der Autor traurig, trotzig. Ob Arbeitsplätze, Fußball, Bildungsmonitor, nach Bremen käme ja meist lange nix. In loser Folge stellen Weltautoren ihre Heimatorte vor und der Bremer Seifert beneidet seinen Kollegen aus Ostwestfalen. Denn wenn es Ostwestfalen nicht gäbe, würde Deutschland zumindest eine Waschmaschinen-, Kaffeefilter- und Kondomkrise erleben, wohingegen Bremen? Ehe sich die Lokalpatrioten der Stadt empören, schwenken wir um in die Süddeutsche Zeitung. Da leuchtet es uns so schön quietschgelb entgegen. Das Gartenei von Peter Gitzi, hergestellt von 1972 an im VEB-Synthesewerk Schwarzheide. Unter der Überschrift Sitze für den Sozialismus berichtet Renate Meinhoff von einer Ausstellung in Eisenhüttenstadt, die plastisch und elastisch zeigt, die DDR setzte auf Kunststoffmöbel, aber Material und Design kamen aus dem Westen. Pur-Möbel sorgten für Devisen, aber auch fürs eigene Land sei genug produziert worden. Die Süddeutsche meint, das Museum Utopie und Alltag zeige das bisher farbenfroheste Kapitel deutsch-deutscher Geschichte und Eisenhüttenstadt sei der ideale Ort für diese Ausstellung und auch für das Museum, das Alltagskultur und Kunst aus der DDR nicht nur bewahrt, sondern seit Jahren mit anspruchsvollen Sonderausstellungen immer wieder die Geschichte kompliziert halten will. Wie Andrea Wieloch sagt, die Leiterin. Was sie damit meint? Es geht in Eisenhüttenstadt immer um die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also um das, was der Sozialismus sein wollte, das bessere Gesellschaftssystem nämlich, und der Realität, also dem Alltag der Menschen. Bis zum März können sie selbst gucken. Und während in Eisenhüttenstadt kunterbuntes zu sehen ist, sind im Louvre die Narren los. Figure de fou. Die Frankfurter Allgemeine bespricht diese Ausstellung, die sich mit der Inkarnation des Irren in der abendländischen Kunst zwischen Spätmittelalter und Romantik befasst. Ein Rundumschlag, der ziemlich furchterregende Exponate einschließt, auch, Zitat, Narrheiten auf imperialer Ebene. 1514 etwa schenkte Kaiser Maximilian Heinrich VIII. Einen Helm mit Hörnern und Brille. Er prangt über dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen und sieht so furchterregend aus, dass man sich wundert, dass nicht allein schon dieses Utensil jeden Gegner zuverlässig in die Flucht schlug. Seltsam gruselig wird es in der Süddeutschen Zeitung, wenn Felix Stephan eine neue Software beschreibt, die den Verlagen demnächst zur Verfügung steht. Sie soll in der Lage sein, die Verkäufe eines Buches mit einer durchschnittlichen Trefferquote von 85% vorauszusagen, in einzelnen Bereichen zwischen 95% und 99%. Kalkulierbare Bestseller? Das warten wir erstmal ab, sind aber mit der Kulturpresseschau jetzt fertig. Pünktlich zu 100%.
Tja, und ganz herzlichen Dank dafür an Ulrike Timm. Damit geht Fazit pünktlich zu Ende. Ich bin Susanne Burkhardt. Danke für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht.